Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Ich finde, es hat sich irgendwie Game of Thrones-ig angefühlt. Also nicht so richtig, aber irgendwie so, wie es in meinem Kopf eine Serie tun sollte, die irgendwie Game of Thrones ist, aber auch nicht. Hat das Sinn ergeben? Ich weiß nicht.
Ja, herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Podcast über Film und Serien powered by Vodafone. Es ist heute mein erster Arbeitstag nach meinem Urlaub und gleich sitze ich hier vor meiner Webcam und ich nehme einen Podcast auf, zum ersten Mal auch wieder seit langer Zeit in diesem Livestream-Setting. Warum tut man mir das an? Nun, eine neue Serie ist gestartet, nämlich House of the Dragon, die Prequel-Serie von Game of Thrones. Die läuft auf Wow und auf Sky. Die erste Folge ist gedroppt, die heißt The Heirs of the Dragon, hat gleich mal eine 9,0 auf IMDb abgeräumt und das heißt natürlich, wir müssen darüber reden. Wir, das ist in diesem Fall Laura Samide, ihr kennt sie vielleicht schon, sie war damals schon dabei bei unserem Game of Thrones Livestreams, damals vor langer Zeit. Hallo Laura.
Hallo.
Grüß dich. Und auch mit dabei ist Lisa Oppermann, ja, meine Co-Moderatorin. Hallo Lisa.
Hi.
Grüß dich. Und bevor wir über House of the Dragon reden, natürlich erstmal wie immer die Eisbrecherfrage. Was habt ihr als letztes gesehen? Wer möchte sich denn vorwagen?
Tja, ich kann ja mal anfangen. Also in meinem Kopf habe ich als letztes A League of Their Own allein auf Amazon Prime gesehen. Das hat mich mega mitgenommen. Es ist mega cool. Das ist eine Serie über Baseball. Aber das kann Laura, glaube ich, nachher noch erzählen, weil Laura hat nämlich auch gesehen. Aber ich habe als allerletztes dann doch endlich mal in The Sandman reingeguckt. Und ja, ich weiß nicht. Ihr müsst mir mal sagen in den Kommentaren, ob ich weitergucken soll, weil irgendwie habe ich die ersten drei Folgen gesehen und obwohl jetzt auch David Thewlis und hier Gwendolyn Christie dabei sind, bin ich irgendwie so ein bisschen mittelgehypt. Ich weiß nicht, wie es
also
euch geht.
Ich kann dir schon mal verraten, die beste Folge ist, die steht dir noch bevor.
Wann kommt die denn? Also, wie lange muss ich gucken?
Es ist oder die beiden besten Folgen, ich sag mal so, das ist Folge 4 und Folge 5.
Okay.
Vielleicht hältst du es noch eine Folge aus.
Also ich habe jetzt ja drei Folgen schon, das heißt, die nächste Folge wird so eine richtig crazy Folge und ich muss
unbedingt gucken.
Okay. Ja. Wenn du das sagst, dann schaue ich die heute
Abend. Ich habe sie selber noch nicht gesehen, aber ich habe ja die Comicvorlage gelesen, deswegen weiß ich, dass sie kommt. Ich kann dir ein bisschen, also ich muss dir ein bisschen beipflichten, ich fand jetzt die erste Folge auch noch nicht so doll. Also ganz okay, sehr werkgetreu umgesetzt, aber ich glaube, für jemanden, der die Comicvorlage nicht kennt, war das alles noch ein bisschen underwhelming.
Ja, sehr slow.
Aber das liegt auch ein bisschen an der Vorlage.
Das kenne ich nicht.
Nee. Ich glaube, der Neil Gaiman, der Autor der Vorlage, hat selber zugegeben, dass sie so in der ersten Reihe noch so ein bisschen ausprobieren wollten oder ausprobieren mussten, was sie da eigentlich erzählen wollen. Und sich erst dann so Ende der ersten Reihe gefunden haben und dann ungefähr wussten, okay, so wird's gehen, so wird erzählt. Und ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, wenn dann die Serie das werkgetreu umsetzt, dann merkt man
das
auch ein
bisschen.
In dem
Fall schon, aber es sieht geil aus eigentlich. So.
Eigentlich schon, ja.
Ja. Also mal gucken, was noch
und
passiert.
Und die andere Serie, die du geguckt hast, da kann jetzt Laura mehr dazu erzählen.
Ich glaube schon,
Baseball, also damit hast du mich leider noch nicht gecatcht. Ja. Baseball klingt ziemlich langweilig, aber warum ist es denn trotzdem gut?
Laura, erzähl, warum es so toll ist.
So toll. Ich kann das gar nicht erzählen. Wir haben nämlich gestern geschrieben und sie hat mich das ganze Wochenende schon mit Nachrichten dazu aufgefordert, endlich diese Serie zu schauen. Hast du A League of Their Own schon gesehen? Und ich so, nee. Hast du es jetzt gesehen?
Hast du es jetzt gesehen, Laura? Hast du es jetzt gesehen?
Ich habe gestern Abend damit angefangen und ich find's gut so. Ich glaube, ich bin nicht ganz so gehypt wie Lisa.
Ich bin so gehypt.
Aber vielleicht kommt es auch noch. Ich habe jetzt, glaube ich, die ersten 4 Folgen geguckt oder die ersten 3 auch nur.
Ja, was ist es denn?
Ach
ist es jetzt Reality?
Ja, genau.
Es ist Science-Fiction-Reality.
Nein, es ist Reality. Es ist, hast du den Film vielleicht gesehen? Wie hieß der deutsche Titel?
Eine Klasse für sich.
Gina Davis, Rosie.
Ach, der. Ist das der
Madonna
mit Tom Hanks?
Tom Hanks, genau, ja.
Nein. Aber ich weiß, dass er existiert und ich kenne, glaube ich, sogar die Prämisse.
Und jetzt
also die Prämisse ist genau, jetzt gibt's auch eine Serie. Also die Prämisse ist, dass wir uns im Zweiten Weltkrieg befinden und die ganzen Männer natürlich an der Front sind und die Frauen Baseball übernehmen und es Frauen-Baseball-Teams Shocking. Gibt, die für das Amüsement der Menschen gegeneinander spielen. Und ja, es geht dann eben um dieses Baseball-Team und wie sie gegen in dieser patriarchalen Welt sich durchsetzen gegen diverse Hindernisse. Und was sie auch noch mit reinholen, und ich meine, ich glaube, ich habe den Film wirklich das letzte Mal vor 30 Jahren oder so gesehen, was sie auch noch mit reinholen, ist auch, dass sie eine POC, also nicht eine, mehrere sogar, irgendwie einen ganzen Strang, einen Storystrang quasi erzählen über eine junge Frau, eine schwarze junge Frau, die auch sehr gut Baseball spielt, aber das Problem hat, dass sie gar nicht erst in diese Baseball-League reinkommt, weil ihr sofort gesagt wird, nein, du bist dir nicht erwünscht. Genau,
das ist so. Aufgrund deiner Hautfarbe, für diejenigen, die nicht wissen, was POC bedeutet, das heißt People oder Person of Color?
Ich weiß. People of Color.
People of Color. Ja. Genau, das ist das politisch Korrekte zu schwarz oder farbig, weil es gibt ja mehrere, also man ist ja nicht nur schwarz oder man ist ja nicht nur farbig, gibt ja noch mehrere Leute, die also quasi das ein schönerer Begriff als nicht weiß, glaube ich, soll POC sein.
Oder? Und Lisa springt mir jetzt gleich schon ins Gesicht, weil ich nämlich die ganze queere Geschichte gerade unter den Teppich gekehrt habe. Ich habe ein Interview gesehen tatsächlich mit der einen von den beiden Schreiberinnen, die auch tatsächlich die Hauptrolle spielt, und die hat erzählt, dass sie sich das ja gar nicht vorstellen konnte, dass es damals überhaupt gar keine lesbischen Affären gab und auch überhaupt Queerness gab im Baseball. Und das wird in dieser Serie auch erzählt.
Fun Fact, die Serie basiert ja nicht nur auf dem Film, sondern auch auf realen Ereignissen. Und es gab eine Baseballspielerin zu der Zeit, ich habe vergessen, wie sie hieß, ich glaube May. Und die hat sich jetzt quasi zu Beginn der Serie oder dieses Jahr auf jeden Fall mit 90 oder sogar älter als 90 noch geoutet.
Auch richtig im Zusammenhang schön. Mit der Serie, ne? Ja. War das nicht so, dass sie tatsächlich die Serie gesehen hatte und dann sich hingestellt so. Hat und gesagt hat, übrigens, was ich euch schon
ja,
immer mal erzählen
Ja, das finde ich irgendwie
wollte.
So toll. Irgendwie, man sieht dann halt auch so, ach, die Serie ist einfach, ich weiß auch nicht, irgendwie hat die mich so voll gecatcht. Und es gibt halt so verschiedene Ebenen, die so super schlau ineinander verflochten werden. Und es geht halt auf diesen verschiedenen Ebenen darum, sein Team zu finden, in welchem Bereich auch immer. Und das ist irgendwie voll toll. Und ich werde sie auf jeden Fall noch mal gucken. Jetzt haben wir sehr lange darüber geredet. Aber Fabian, wenn du sie auch gucken möchtest, ich kann es sehr empfehlen. Es ist auf Prime, okay. Sind 8 Folgen. Und ja.
Nun, mir ist da ja sofort das Zitat von Homer Simpson eingefallen. So, oh mein Gott, Baseball ist ja so besoffen, wenn man so langweilig, wenn man nicht besoffen ist. Aber Moneyball war ein sehr cooler Film, obwohl es da auch um Baseball und um Statistik geht. Insofern vielleicht sollte man da von dem Äußeren nicht unbedingt auf die Qualität schließen. Jetzt könnten wir theoretisch, wo es so um Patriarchat geht, eigentlich gleich schon auf House of the Dragon kommen. Aber ich unterbreche mal diese wunderschöne Überleitung noch, weil ich möchte auch kurz sagen, was ich geguckt habe. Ich habe nämlich am Wochenende jetzt die letzten beiden Folgen von, die wirklich letzten beiden, die allerletzten beiden Folgen von Better Call Saul geguckt. Und damit ist auch leider dieses Kapitel der Fernsehgeschichte vorbei. Und es hat mich sehr berührt, die letzte Folge. Also, ich meine, das Ding ist, wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht so dramatisch wie die letzte Folge von Breaking Bad. Ich weiß nicht, habt ihr Better Call Saul geguckt? Wahrscheinlich nicht.
Nein, Marco Nein. sagt die ganze Zeit schon, wir sollen das gucken, aber ich habe es irgendwie noch nicht geschafft.
Okay, gut, aber dann halte ich mich kurz. Also es ist vielleicht nicht ganz so dramatisch wie die letzte Folge von Breaking Bad, aber sie erzählt eine schöne Geschichte und sie erzählt die Geschichte vor allem, was jetzt auch wieder eigentlich eine schöne Überleitung zu Game of Thrones ist, sie erzählt die Geschichte, die auf den Figuren basiert. Also sie erzählt nicht eine Geschichte und die Figuren müssen sich demnach da irgendwie danach handeln, sondern sie erzählt eine Geschichte, die auf den Figuren basiert. Man könnte jetzt, wenn man böse ist, ein bisschen sagen, dadurch ist sie ein bisschen vorhersehbar, aber finde trotzdem, dass sie, ich fand das Ende sehr, sehr schön und sehr, sehr passend auch zu den Figuren. Insofern bin da eigentlich relativ glücklich mit, wie das Ganze ausgegangen ist nach 6 Staffeln. Ja, sobald dann so viel dazu. Aber bevor wir jetzt zu House of the Dragon kommen, erstmal ein bisschen Werbung. Wenn ihr euch von House of the Dragon ein wenig erholen wollt, die Sommerzeit lädt mit ihrem schönen Wetter ja gerade dazu ein, die Zeit in der Natur zu verbringen, sei es am Meer oder an einem heimischen See. Damit ihr dort trotzdem nicht auf eure Lieblingsserien und Filme verzichten müsst, gibt es dafür genau den GigaCube 5G. Das ist ein mobiler WLAN-Router, der sich in das Vodafone-Mobilnetz einwählt und Surfen mit bis zu 500 Mbit pro Sekunde ermöglicht. Ohne DSL oder Kabelanschluss. Dafür hat er eine Vodafone-SIM-Karte integriert. Ideal für Urlaube in ländliche Regionen oder auf Campingplätzen. Einfach auspacken, in die Steckdose stecken und lossurfen. Vodafone hat dazu mehrere Tarifmodelle, unter anderem auch eines, bei dem ihr nur zahlt, wenn ihr den GigaCube auch wirklich nutzt. Absolute Flexibilität garantiert. Mehr Infos zum GigaCube von Vodafone findet ihr in den Shownotes oder auch unten in der Videobeschreibung. So, das war's mit der Werbung. Dann kommen wir jetzt aber wirklich, trotz zwei fehlgeschlagener Übergänge, zu House of the Dragon. Und zwar beginne ich mit der ebenso vorhersehbaren wie obligatorischen Einstiegsfrage. Wie hat euch denn die Episode gefallen, Lisa?
Ja, gut.
Das klang jetzt ein bisschen gequält.
Nein,
aber,
Also ich fand sie auf jeden Fall gut. Ich fand es interessant, wie die Figuren eingeführt wurden. Ich habe auch einige Teile auf jeden Fall aus Fire and Blood gelesen. Ich habe auch schon sofort gewisse Story, also Handlungsstränge wiedererkannt. Also man hat ja schon einiges von den Figuren erfahren. Ich weiß jetzt doch nicht, ich habe jetzt noch nicht so direkt ein Favorite. Es war halt sehr viel so erstmal auch etablieren, in welcher Zeitspanne wir uns befinden und blablablub. Und man hat halt schon was von den Charakteren mitbekommen. Ich finde, es hat sich irgendwie Game of Thrones-ig angefühlt. Also nicht so richtig, aber irgendwie so, wie es in meinem Kopf eine Serie tun sollte, die irgendwie Game of Thrones ist, aber auch nicht. Hat das Sinn ergeben? Ich weiß nicht. Also es hatte genug Game of Thrones-Feeling, aber auch genug nicht davon.
Ich verstehe, was du meinst.
So, vielleicht könnt ihr noch mehr dazu sagen.
Ja, mir ist was eingefallen, was ich vergessen habe zu sagen. Und zwar das haben wir auch im Vorfeld gar nicht geklärt, wie wir jetzt in dieser Folge mit Spoilern umgehen, weil eigentlich wollen wir nämlich hier auch eine Art Recap machen. Das heißt, wir erzählen so die Geschichte oder wir geben den Inhalt der Episode wieder. Das geht logischerweise nur mit Spoilern. Das heißt, wenn ihr The House of the Dragon, die erste Folge, noch nicht geguckt habt, dann müsst ihr leider Pause machen und das nachholen. Ansonsten spoilern wir euch oder ihr müsst mit den Spoilern leben, eins von beiden. Insofern, das wollte ich vielleicht noch vorweg schicken. Sorry. Dann würde ich einfach die Frage weitergeben an Laura. Wie hat denn dir die Episode gefallen?
Leider nicht ganz so gut.
Das habe ich mir fast gedacht.
Ja, irgendwie schon. Laura war schon so mysteriös den ganzen Morgen.
Okay. Ich habe die Folge heute Morgen ja schon zweimal geschaut.
Ja.
Vielleicht habe ich sie mir deshalb einmal zu viel. Nee, aber das war schon mein Bauchgefühl, als ich sie das erste Mal mir angeschaut habe. Ich fand die Inszenierung wirklich nicht so toll. Und obwohl ich mich wirklich gefreut habe, wieder nach Westeros zurückzukommen. Und ich glaube, also bei mir war es zumindest so, dass ich nicht jetzt super gehypt, ja, aber ich hatte wirklich Vorfreude darauf. Konnte ich das noch nicht so ganz anzapfen, das Gefühl. Und das hatte für mich vor allen Dingen den Hintergrund, dass ich die Inszenierung sehr holprig fand, oft. Also sehr, zwei Sachen, ne? Es ist ja einerseits die Inszenierung, das andere ist halt das Storytelling. Beides ging nicht wirklich Hand in Hand. Ich fand es nicht sehr smart. Ich fand es sehr mit dem Vorschlaghammer teilweise. Und das hat mir das so ein bisschen, ein bisschen nicht zerstört ist es nicht, ne? Also es ist jetzt auch für mich nicht so, oh, es sind 3 von 10 Sternen, sondern ich würde wahrscheinlich so sagen, so 6 bis 7 von 10 Sternen, ne? Mhm. Aber es ist halt nicht 9.
Ist es, für dich quasi mit der Inszenierung, meinst du damit auch so ein bisschen, dass mehr so hin und her gesprungen wurde? Weil ich hatte, oder ich weiß nicht, ob das nur so ein Gefühl ist, aber ich habe so ein bisschen so den Gedanken gehabt, dass bei Game of Thrones ja so Szenen teilweise viel länger erzählt werden. Und es gibt so innerhalb so einer Szene ganz oft so, weiß ich nicht, so einen Anfangspunkt, so einen Mittelpunkt und ein Ende, also auch innerhalb einer Szene. Und ich finde, manchmal war, gab so zum Beispiel eine Szene, ich weiß nicht, ob wir da jetzt auch schon spoilerig drüber reden, auf jeden Fall, wo dann so richtig viel hin und her gecuttet wurde. Das kam mir irgendwie sehr un-Game of Thrones-ig vor. Ich glaube, das war diese mit der Geburt und dem Kampf.
Ja, ja, klar, wo sie so eine Parallele dann eben herstellen wollen. Und das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, dass es halt so mit dem Vorschlaghammer ist. Also da wird halt einfach eine Assoziationsebene aufgemacht, die halt nicht subtil ist, die nicht, also das, was wir eigentlich von Game of Thrones auch so ein bisschen vor allen Dingen aus den ersten Staffeln kannten, ist ja eine sehr subtile Erzählung und auch, und ich meine, das ist ihnen wahrscheinlich auch im Nachhinein dann eben zum Verhängnis geworden, dass du halt eben noch nicht sofort weißt, ob jemand gut, traditionell gut, böse ist.
Das ist aber gemein jetzt von dir. Der Miguel Sapochnik, der war richtig stolz auf diese Parallelmontage. Hatte,
oh nein, der Arme, ja, was haben wir getan?
Hat er zumindest in dieser YouTube-Folge Inside the Episode, hat er das verraten. HBO veröffentlicht da jetzt genauso wie bei Game of Thrones auch jeweils immer ein Video zu den Folgen. Miguel Sapochnik, der ist zusammen mit Ryan Condal der Showrunner und den kennt ihr bestimmt noch aus Game of Thrones. Da hat der nämlich in einigen der wichtigsten Folgen Regie geführt, unter anderem bei Battle of the Bastards. Und auch hier war er dann wieder der Regisseur für die erste Folge. Nun, dieses un-Game of Thrones-ige, bin mir nicht sicher, weil du hast ja die Inszenierung angesprochen. Klar, man kann es subtil nennen, man kann es aber auch einfach so wahrscheinlich, oder also das Ding ist halt einfach, Game of Thrones war zumindest in der ersten Staffel noch nicht die Blockbuster-Serie, als die wir sie dann irgendwie kennen. Und diesen Anspruch, den wir jetzt auch auf House of the Dragon haben, dass das bitte auch jetzt eine Serie ist, die mindestens genauso gut aussieht wie Game of Thrones ab Staffel 6 zum Beispiel. Und ich denke, dass sowas wie Parallelmontagen, bin ich mir gar nicht sicher, dass vielleicht haben sie das einfach auch deswegen zu Beginn noch nicht so gemacht, weil so dieses Erzähler, also dieses visuelle Erzählen noch nicht so der Schwerpunkt war, sondern es war mehr so eine typische TV-Serie, meine ich. Oder tue ich da Game of Thrones jetzt Unrecht?
Nee, ich gebe dir ja schon recht, klar. Also ich versuche das natürlich auch zu abstrahieren. Mir ist schon klar, dass jetzt zum Beispiel CGI bei House of the Dragon nicht unbedingt den gleichen Standard haben wird wie in der letzten Staffel von Game of Thrones, die halt einfach auch nochmal ein anderes Budget hatte. Das meine ich aber auch nicht, sondern es ist ja eine Art und Weise, wie du eben das Mise-en-Scène überhaupt grundsätzlich irgendwie aufbaust, ne, bei einer Szene. Und ich fand das...
Das Blocking meinst du, Mise-en-Scène, oder?
Ja, also...
Wo stehen die Figuren?
Wo steht die Kamera? Wie baue ich überhaupt die ganze Szene auf? Wie nah bin ich an den Charakteren dran? Wie gehe ich durch so eine Szene dann auch durch? Mache ich die ganze Zeit Schuss gegen Schuss? Und das ist das, was sie bei House of the Dragon halt einfach vor allen Dingen machen. Sie sind halt sehr, sehr, sehr klassisch. Sie sind nicht wirklich sehr elegant, sondern sehr einfallslos, finde ich. Und ich hätte mir da halt gerade, weil, also Miguel Sapochnik ist ja auch deshalb so bekannt geworden, weil er in Game of Thrones eben, wie du gerade eben schon sagtest, die Episoden inszeniert hat, die halt visuell anders waren. Und das ist der Grund, warum ich mir da mehr erhofft hatte, auch mehr visuelles Storytelling. Mhm. Und wenn aber das visuelle Storytelling darauf hinausläuft, dass ich am Ende einfach nur sehr viele Blicke erzählt bekomme, die mir halt jetzt schon erzählen, okay, da wird ein Konflikt aufgemacht zwischen Charakteren, der noch nicht in der Narrative verankert ist, sondern das wird mir einfach nur durch diesen Blick jetzt schon angeteasert, damit ich halt einfach später verstehe, warum irgendwas in eine bestimmte Richtung läuft. Ist aber nicht subtil passiert, sondern einfach nur so dü-dü-dü. Dann denke ich mir halt so, du machst mir das gerade nicht schmackhaft, jetzt weiterzuschauen und selbst auch so ein bisschen rauszufinden, wo halt eben die Konflikte liegen könnten. Wo geht's denn, also wo liegen denn eigentlich hier die Allianzen zwischen den Charakteren? Es wurde sehr ausgebreitet. Man weiß sehr genau, wen man nicht so geil findet, wen man geil findet, also ich weiß gar nicht, wollen wir jetzt schon, also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel an Alicent und Rhaenyra denke, dann ist jetzt schon komplett klar, wo diese Geschichte hinläuft. Alicent schenkt Rhaenyra so viele Seitenblicke.
Vor allem am Ende, so Blick des Todes, ja. Einfach.
Und du denkst ja halt einfach nur so, woher kommt das denn? Das ist in der Narrative ja gar nicht verankert. Also mir wird erzählt, die zwei sind Freundinnen. Ne? Also so auch relativ eng, ne? Die liegen da zusammen irgendwie im Gras und kennen sich offensichtlich auch so gut, dass Alicent irgendwie schon sagen kann, oh, so bist du immer, wenn. Aber wo kommt denn das jetzt genau her, dass sie so entweder mit Hass oder mit Besorgnis darauf reagiert? Das wird mir noch nicht erzählt, das wird jetzt aber schon mal eben gesetzt und nicht besonders subtil.
Aber muss das jetzt schon auch wirklich ausformuliert werden in der allerersten Folge? Weil ich würde vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, das war jetzt alles noch sehr, sehr holprig. Und vielleicht können wir dem Ganzen ein bisschen so auf die Spur kommen, woran das denn liegt. Ich glaube nämlich, es liegt auch ein bisschen daran, dass das Ganze sehr überladen ist. Denn die allererste Folge von einer guten Serie ist ja im Prinzip so der Pitch, und auch dann weiter diese Serie zu gucken. Und wenn wir uns die besten ersten Folgen der besten Serien angucken, das war immer alles sehr, also mir fällt jetzt leider natürlich kein besseres Beispiel ein als die allererste Folge von Breaking Bad, die mich sofort reingezogen hat, weil ich habe sofort verstanden, was sind die Figuren, was ist so der drin Struggle, nämlich der Chemielehrer, der so in seiner Midlife-Crisis ist und sich nicht ernst genommen fühlt und dann in diese, ja, auch durch finanzielle Sorgen in diese Unterwelt hineingerät. Und jetzt hier in der ersten Folge von House of the Dragon ist es auch so, dass sie eine große Welt aufbauen wollen, also, was heißt auch, noch eine viel größere Welt ja aufbauen wollen. Und das merkt man schon daran, wie sie die Folge anfangen, nämlich mit einem Prolog in Harrenhal. Und dieser Prolog war dem Showrunner, jetzt habe ich gerade seinen Namen, ich muss kurz hochscrollen, Ryan Condal, das war dem sehr wichtig, dass die Folge da und genau so anfängt. Und nun ist es, wenn wir das vielleicht, wollen wir es jetzt schon mit Game of Thrones vergleichen oder erst später, weil ich verstehe nicht ganz, was er so meint mit, es war ihm wichtig, das so zu beginnen, um das Epische zu zeigen, weil im Prinzip sehen wir ja nur eine große Menge in einer zerstörten Burg und ich glaube, es gibt auch gar keine Dialoge oder so. Es wird einfach nur eine Kiste aufgemacht und dann steht da drin, okay, König wird so und so. Und das war's. Weiß nicht, ist das jetzt besonders wichtig, dass man daraus dann so diesen Prolog macht? Weil wie fängt denn Game of Thrones an? Game of Thrones fängt mit einem Mysterium an. Nämlich, erinnert euch vielleicht noch, die erste Folge beginnt jenseits der Mauer. Wir begleiten drei Männern der Nachtwache. Und die stolpern dann über die weißen Wanderer und nur einer überlebt das Ganze. Und das ist dann auch so das Ganze, was dann so das Mysterium, was so die ganze Zeit unterschwellig über die ersten Staffeln so hindurch wabert und dann schließlich in der langen Nacht eskaliert. Und das ist so für mich so der Kontrast. Also du hast halt bei Game of Thrones hast du irgendwie ein Mysterium, das in der Welt basiert ist. Und in House of the Dragon hast du halt so eine, ja, mehr oder weniger Erklärung eines Stammbaums. Jetzt ist die Frage,
ich kann dir
was
sagen,
ist jetzt.
Warum das passiert.
Okay, erzähl.
Naja, weil du ein Motiv setzt. Du erzählst die Vorgeschichte deshalb, weil du das dann die komplette erste Folge lang spiegelst. Das sind ja 2 Minuten Vorgeschichte, wo Rhaenys übergangen wird, weil sie eine Frau ist. Und das ist das Motiv wahrscheinlich für die komplette Serie, aber vor allen Dingen für die erste Folge. Und deshalb wird das am Anfang gesetzt. Und das meine ich übrigens damit, okay, dass es nicht sehr elegant ist. Es ist halt mit einem Vorschlaghammer.
Und dieser Vorschlaghammer, der der wird auch immer wieder angesetzt und auch dann später in den Szenen ist das alles nicht wirklich subtil. Ich glaube, das nächste, was so wirklich groß passiert, ist ja so die Razzia in Flea Bottom, oder? Das heißt, dass Daemon Targaryen, also der Bruder vom König, von König Viserys, der hat die Stadtwache von King's Landing so aufgemöbelt und der meint jetzt so, jetzt müssen wir hier mal zeigen, wer Herr im Haus ist. Und dann ziehen sie sehr blutig durch Flea Bottom und setzen das Recht durch. Also nach ganz alten mittelalterlichen Maßstäben. Das heißt, du bist ein Dieb, dann Hand abgehackt, du bist ein Vergewaltiger, dann Penis abgehackt und du bist ein Mörder, dann Kopf ab. Das ist auch nicht wirklich subtil, sondern zeigt uns halt einfach, okay, das ist jemand, also der Daemon Targaryen meine ich jetzt, der Gewalt mag oder zumindest Gewalt nicht abgeneigt ist und der auch mit gerecht, also ich meine, das wird ja auch später gesagt, eigentlich ist diese Funktion ja so die Versinnbildlichung der Gerechtigkeit, aber das war ja nicht wirklich Gerechtigkeit, sondern es war halt Rache.
Aber es ist im Buch tatsächlich auch so. Also ich muss sagen, also generell in der ersten Folge sind sehr viele Sachen sehr buchgetreu. Und da wird das, bin ich, also in meiner Erinnerung wird das da auch sehr, also genauso gesagt, dass es so gemacht wird mit von wegen Hände abgehackt bei Dieb und so. Ist natürlich die Frage, was man dann davon immer in die Serie übernimmt. Aber auf jeden Fall ist es jetzt von seiner Charaktererzählung, da waren auch noch andere Sachen, die auch so im Buch vorgekommen sind oder so ähnlich, die man da auch so übernommen hat. Und vielleicht hat man dann auch versucht, also klar, es kann natürlich trotzdem noch nicht so subtil sein oder stumpf sein, aber vielleicht hat man da eher, also versucht eher darauf zu achten, dem Buch getreu zu sein, als da jetzt irgendwie anders zu erzählen zum Beispiel.
Ja, wobei du kannst ja dem Buch, also du kannst ja die Geschichte aus dem Buch übernehmen und trotzdem einen Charakter, ja, wir sagen jetzt zu oft das Wort subtil, finde ich jetzt gerade aber.
Nicht so subtil aber, von uns irgendwie.
Naja, du kannst ja, also wenn du etablieren willst, also ich meine, das ist ja im Moment gerade das, was sie jetzt machen, ne? Sie etablieren Damon als jemand, der Gewalt anwendet, um seine Ziele durchzusetzen und keine Reue und keine Skrupel hat. Das kannst du ja auch anders erzählen. Also das kannst du mit einer anderen Szene erzählen. Und dann kannst du trotzdem darauf verweisen, dass das eben passiert ist, dass eben Menschen, die Hände, Penisse, Köpfe abgeschlagen wurden aufgrund dessen.
Sie machen es sogar zweimal, ne? Also ja. Nicht nur mit der Razzia, sondern später auch, wie er beim Turnier auftritt. Ist im Prinzip genau das Gleiche.
Ja, stimmt. Ja. Ja, es doppelt sich auf jeden Fall. Er wird halt als absolut skrupellos und ruthless und als jemand, der halt Gewalt anwendet, jedes Mal wieder etabliert. Und auch, wenn wir jetzt springen, eben zu dieser Turnierszene, dort wird er ja auch nochmal durch was weiteres charakterisiert, und zwar, wen er sich als ersten Gegner aussucht. Das ist ja auch nicht subtil. Ne? Also er schaut Otto Hightower an und dann sucht er sich den Sohn aus.
Ja,
das hat nichts damit zu tun, dass er irgendwie versucht wird zu verstecken, wer Damon ist, sondern Damon ist da nackt auf dem Präsentierteller. Du siehst ganz genau, wer er ist. Und das fand ich halt schade.
Aber meint ihr nicht, dass, also ich meine, das Problem ist ja so ein bisschen, weswegen man ja auch diesen Prolog auch gemacht hat, nicht nur um dieses Motiv einzuführen, sondern auch, dass man sowohl Leute, die Game of Thrones gesehen haben, als auch Leute, die es nicht gesehen haben, auf so ein bestimmtes Level bringt. Also wir befinden uns in dieser Zeit und diese Leute spielen mit. Und wir haben halt, wie bei Game of Thrones, jetzt schon so unglaublich viele verschiedene Charaktere oder jedenfalls einige verschiedene kennengelernt, dass vielleicht, weil es eben die Pilotfolge ist, also ich hier noch überlege, also ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt vielleicht so wenig subtil weitergehen wird, weil ich kann mir vorstellen, dass sie in ein paar Instanzen auch gedacht haben, okay, hier müssen wir vielleicht es auch ein bisschen klarer erzählen, weil sowieso schon so viele neue Leute dabei sind, dass wenn wir jetzt hier noch irgendwie so ein bisschen versteckter arbeiten, dass wir dann vielleicht, also die Zuschauenden doch nicht so komplett abholen, vielleicht trauen sie uns Zuschauenden da auch viel zu wenig zu, aber da kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie die Idee war und vor allem so zum Beispiel Damon und Otto Hightower sind halt, wie gesagt, also auch im Buch super verfeindet, so die hassen sich und ich weiß nicht, das wollten die vielleicht dann auch einfach schnell abklären.
Ja, klar, aber also, ja. Aber ich frage mich halt, also du sprichst jetzt gerade das Buch an und ich glaube, vielleicht finden wir da auch unseren Hinweis, was halt das Storytelling angeht, ne? Weil das Buch ist natürlich ein anderes Buch. Das Buch ist ja es ist kein Sachbuch, sondern es ist ein geschichtlicher Band von einem fiktiven Menschen als heruntergeschrieben als das, was halt irgendwie passiert ist. Und da werden natürlich nur die großen Ereignisse angesprochen. Da wird nur erzählt, irgendwie der hat mit dem einen Kampf gehabt und der wurde mit der dann verheiratet und dann ist die geschwängert worden und so. Und das ist natürlich nicht Game of Thrones. Game of Thrones ist eine ganz andere Erzählweise. Die Frage ist halt jetzt, waren sie sich darüber komplett bewusst, weil sie treten natürlich in die Fußstapfen von der Serie, sagen, es ist eine Prequel-Serie, erzählen aber, also ändern das Storytelling, weil die Vorlage anders ist. Ich würde behaupten, dass du daraus auch eine Serie machen kannst, die den ersten Staffeln von Game of Thrones näher ist. Weil du kannst ja trotzdem die geschichtlichen Ereignisse erzählen, aber dem Ganzen dann halt einfach noch ein bisschen mehr Fleisch geben und ein bisschen mehr drumherum bauen. Weil wenn du jetzt drüber nachdenkst, wie zum Beispiel wie Daenerys und Viserys etabliert wurden und wie dieser Terror von ihm so ganz langsam sich erst so reingecreept hat, wo du am Anfang noch nicht sofort erzählt bekommst, dass er halt einfach ein mega Arschloch ist, sondern es wird immer wieder so angeteasert, immer wieder, immer wieder. Und die Art und Weise auch, wie man sie etabliert, wie man sie sieht, es ist halt einfach nochmal...
Meinst du Viserys, der so ein Arschloch ist?
Ja, der Bruder von Dany.
Genau. Ja. Aber hat er nicht gleich in seiner ersten Szene gesagt, dass er theoretisch Daenerys an alle möglichen Männer verkaufen würde, egal was ist? Oder war das noch nicht die erste Szene? Das ist so meine erste Szene, die ich von ihm im Kopf habe.
Ich glaube, die erste Szene ist, wo sie im Bad sitzt, oder?
Ich glaube schon, ja.
Okay, das kann sein.
Und er kommt dann irgendwann rein. Und ja, er sagt das. Er sagt noch nicht, dass er sie an alle verkaufen wird. Das sagt er erst, wenn sie draußen rumlaufen. Ich glaube, okay. Es ist die zweite oder
nachdem
dritte
Szene. Nachdem sie Khal Drogo getroffen haben.
Aber er berührt sie zumindest schon mal ziemlich weird, wobei Bruder und Schwester auch eher unüblich wäre.
Ja, die Targaryens.
Die Targaryens machen da jetzt aber auch keinen Unterschied zwischen Bruder und Schwester und Onkel und die machen keinen Unterschied. Aber er berührt sie und das ist ja was anderes, als wenn du das sagst. Also du siehst es und du merkst halt einfach, okay, da ist irgendwas anders, da ist was creepy. Und dann baut sich das halt so langsam auf. Und ich glaube schon, dass du kannst das mit House of the Dragon kannst du so auch erzählen. Und ich finde es tatsächlich jetzt spannend, wenn sie jetzt weiter so gehen und tatsächlich immer nur die geschichtlichen großen Sachen irgendwie so abklopfen.
Tja, ist halt schwierig. Also wie gesagt, ich versuche es immer gerade noch so ein bisschen. Also es ist halt die erste Folge und ich will jetzt nicht gleich, also ich will so voll optimistisch bleiben, dass es stimmt. Also so.
Nee, ich verstehe das auch.
Positive Vibes.
Ich bin bei dir, okay. Ich versuche das jetzt runterzuschrauben und zu sagen, okay, ich bin optimistisch.
Nein, es ist ja voll okay. Also es sind ja auch alles valide Punkte und worüber wir reden können. Aber ich bin auf jeden Fall noch auch gespannt, wie sie es dann noch weitermachen werden. Also wie nah sie dann auch am Buch bleiben und so. Das Ding ist, am Buch ist ja auch, das kann man vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen, dass besonders jetzt bei der Geschichte von Rhaenyra und Alicent dann davor auch nochmal bewusst gesagt wird von diesem fiktionalen Autor, also den George R. R. Martin so als Autor dieses Buches quasi uns verkauft, der sagt halt so, ja, von dieser Zeit ist ein bisschen ungünstig mit den Quellen, also wir haben Quellen, aber ein paar sind nicht komplett klar und ein paar widersprechen sich. Das heißt, eigentlich haben wir hier im Buch einen nicht glaubenswürdigen Erzähler oder eine nicht glaubenswürdige Erzählung und auch selbst wenn es in dem Buch steht, kann es sein, dass es so gar nicht passiert ist quasi, was der Serie ja auch nochmal wiederum Freiheiten geben würde, sich entweder für die eine oder für die andere Seite zu entscheiden oder vielleicht doch noch irgendwas Neues reinzubauen. Also egal, also auch wenn ich jetzt so sage, oh, im Buch ist das so und so gewesen, kann es in dieser einen Geschichte, weil ich glaube zum Beispiel die zu den Geschichten von Aegon the Conqueror ist es sozusagen sehr genau überliefert worden, dass es so passiert ist. Und bei einigen Geschichten wie zum Beispiel der jetzt ist es halt wirklich so, dass man sich nicht sicher ist.
Das heißt, die Serienmacher haben auch die ein oder andere Freiheit, um euch als Buchkennerinnen zu überraschen quasi.
Genau, was natürlich für einige Leute vielleicht ein bisschen gruselig ist, weil ich glaube, ganz viel war der Konsens, als über die neue Serie jetzt geredet wurde. Ja, aber zum Glück sind die Bücher ja schon fertig. Da kann ja gar nicht schief gehen. Aber tatsächlich gibt's da den einen oder anderen Raum. Aber es gibt's ja immer bei einer Buchadaption eigentlich.
Naja, also ich meine, es ist nicht so, dass man einfach eine Buchseite abfilmt. Das ist, da habe ich ja auch so schon mit Marco in der vorherigen Folge drüber geredet, dass es doch, Adaptionen sind immer Adaptionen und sind immer auch Interpretationen des Ganzen.
Ist halt ein anderes Medium, ne?
Und es ist auch hier wieder ein anderes Medium. Aber bisher, also jetzt klingen wir ja schon sehr negativ, aber ich finde eigentlich, es ist auch wieder ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, muss ich mal
ja,
dazu
voll,
sagen.
Ja,
ja. Also ich meine, jetzt haben wir mit der Razzia in Fleabottom, das ist jetzt alles eher so Holzhammer-Methode, aber ich meine, so diese feinen politischen Intrigen werden ja auch so ein bisschen schon angedeutet. Wahrscheinlich für Laura nicht subtil genug, aber ich meine, sie sind ja da. Also es gibt ja mehrere Szenen im kleinen Rat, das ist der kleine Rat, die den König beraten. Wir haben da immer wieder so die Szenen, also das halt, okay, es ist schon sehr deutlich, wer steht bei wem. Also zum Beispiel der, jetzt muss ich gerade in meinen Notizen gucken, der Lord Corlys Velaryon, das ist einer, der eigentlich auf der Seite von Prinz Daemon Targaryen steht, aber vielleicht auch so einen eigenen Hintergrundambitionen noch haben. Und ihm gegenüber steht halt der Sir Otto Hightower. Das ist die rechte Hand des Königs, der ganz klar gegen Daemon Targaryen steht. Und dann gibt es noch so ganz viele andere Figuren, von denen ich mir noch nicht so ganz sicher bin, wie wichtig die wirklich sind. Aber zumindest wusste ich jetzt schon nach der ersten Folge ganz klar, wer steht jetzt wo, zumindest von den wichtigen Figuren. Ist jetzt so die Frage, ist das jetzt zu sehr Holzhammer-Methode? Aber ich meine, man kann auch sagen, es ist effektives Storytelling und ich weiß ganz genau, woran ich bin. Ist ja jetzt auch nicht schlecht.
Oder Laura? Du weißt bei Otto Hightower weißt du sogar noch mehr, ne? Also du weißt ja auch sogar dann, dass er seine Tochter auf den König ansetzt.
Ja.
Und da, also seine Intrigen gehen ja noch weiter und die Intrigen sind halt nicht, um jetzt den Game of Thrones Vergleich zu machen, sind halt nicht so wie bei Varys, wo man dann vielleicht erst nach 3 Folgen sieht, was eigentlich der Plan war, sondern man erkennt den Plan, weil er direkt vor einem ist.
Otto Hightower hat es auch einfach sehr lange aufgebaut. Der war halt schon quasi, ich glaube, der war sogar, genau, die letzte Hand des Königs, als Jaehaerys noch König war. Da wurde er quasi dann als letztes rangeholt. Und dann hat er da schon irgendwann seine ganze Familie halt an den Hof gebracht. Unter anderem halt auch Alicent. Und die, man merkt halt jetzt schon, bei Jaehaerys war es ja auch schon so, dass sie, dass er sie dann schon quasi zu ihm geschickt hat, als er krank war, also im Buch, und sie ihm so vorgelesen hat. Und jetzt macht er dasselbe ja auch wieder, jetzt wo Viserys so traurig ist, als seine Frau gestorben ist oder von ihm gestorben wurde. Und das heißt, also er hat es schon so langsam aufgebaut, aber jetzt natürlich in der ersten Folge, auch durch die Blicke, wie du meintest, ist halt schon sehr klar, dass er einfach sneaky kleine Intrigenperson ist.
Dann haben wir so in der Mitte des der ersten Folge das große Turnier und auch die berühmt-berüchtigte Parallelmontage. Ist natürlich schon bewusst in der Mitte hingesetzt worden, einfach als großes Highlight. Und Sapochnik hat auch gesagt, dass sie definitiv so das Turnier da hingepackt haben, um auch ein bisschen mehr Action in der ersten Folge zu haben. Und ich wollte mal fragen, wie euch das so gefallen hat, weil es ist ja, also ich meine, klar, du hast ein bisschen Action, aber du hast auch Worldbuilding. Alles natürlich nicht wenig subtil, aber ist schon klar. Aber so halt, dass das Ganze auf der einen Seite, es ist ein Turnier ja eigentlich nichts anderes als ja Gewalt, die aber reglementiert ist. Also so eine Art Wettkampf, bei dem aber auch ordentlich Blut fließt und bei dem du auch sterben kannst. Und das bricht sich dann ja auch Bahn. Was dann eben zeigen soll, dass wir zwar in Zeiten des Friedens leben, aber unter der Oberfläche brodelt und kann auch jederzeit dann zu einem Krieg kommen, beziehungsweise diese Gewalt kann sich dann auch eben Bahn brechen. Und dann haben wir ja die Geburt, also die Frau von Viserys kommt nieder und während also das Turnier läuft, findet die Geburt statt und Viserys wird dann vor eine unmögliche Wahl gestellt. Also entweder wir lassen das Ganze jetzt noch laufen. Kann aber sein, dass dann beide sterben, also sowohl das Kind als auch die Mutter. Oder wir machen einen Kaiserschnitt. Ich weiß nicht, ob er da damals schon so hieß. Da stirbt dann die Mutter auf jeden Fall, aber es kann halt sein, dass das Kind überlebt. Und er entscheidet sich dann, ja, ich will jetzt sagen natürlich, aber er entscheidet sich dann für das Kind und bewusst gegen seine Frau. Und ich weiß nicht, kann ich sagen, das ist das Highlight der Folge. Es klingt ein bisschen, es klingt auf jeden Fall ziemlich fies, aber es ist auf jeden Fall das, was so am meisten von der Folge irgendwie im Gedächtnis bleiben wird.
Aber, Frage, kommt es überraschend für euch? Kommt es überraschend, dass er die Entscheidung trifft?
Nee, überhaupt nicht.
Ja.
Also aufgrund der Welt heraus nicht, aber ich habe also im Endeffekt, was jetzt für mich, es war irgendwie klar, dass er die Entscheidung treffen wird, was wahrscheinlich jetzt auch wieder so ein Subtilitätsding ist. Obwohl ich schon auch trotzdem sehr schockiert war, weil er ist eigentlich ja so ein mega netter und peaceful König, der von allen gemocht werden möchte und so. Und dann dachte ich, dass er irgendwie wenigstens noch länger drüber nachdenkt. Aber gut, es gab auch keine Zeit, darüber nachzudenken, weil seine Frau literally im Sterben lag.
Ja, weil das war nicht überraschend. Das war ja auch deshalb nicht überraschend, weil von Anfang an etabliert ist, dass er unbedingt einen Sohn braucht.
Ja,
unbedingt. Also es gibt ja keine Alternative für ihn. Also und das wird ja auch die ganze Zeit immer wieder aufgegriffen. Dass das so kommt, dass das Turnier gegen das Kindesbett oder die Geburt parallel gesetzt wird, kommt ja auch nicht überraschend. Das wird ja, da gibt's ja ein ganz großes Foreshadowing wo ja Aemma, die Mutter, schon zu ihrer Tochter Rhaenyra sagt, dass Battlefield, also das Schlachtfeld der Frauen, ist eben das Kindesbett, also das Geburtenbett. Ich weiß nicht, was das, wie man das
Ich glaube, Kindesbett, ich habe vorhin gegoogelt, ist eigentlich die Zeit nach der Geburt. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ob es da einen eigenen Begriff gibt. Also im Englischen ist es Child, ist es Childbirth vielleicht? Also the battlefield of the woman is the childbirth.
Die Geburt vielleicht einfach.
Ja, die Geburt, einfach die Geburt, ja.
Nennen wir es Geburt.
Ja. Naja, und dementsprechend, also sie sagt das und es wird dann in der gleichen Folge wieder gleich aufgegriffen und visuell auch gegeneinander gestellt. Ne? Also es wird dann in beiden Szenen vergießt, dann wird sehr viel Blut vergossen. Oh,
es war so viel Blut in diesem Bett. Ich habe auch ehrlich gesagt davor, als bevor das ganze Blut war, habe ich zwischendurch auch ein bisschen kurz weggeguckt, weil ich hatte Angst, dass sie einfach so das Messer so reinrammen. Aber es war trotz visuell schon krass, aber dann habe ich doch irgendwann wieder hingeguckt, weil ich so war, ich muss die Serie gucken. Irgendwie war es einfach schlimm, die Szene. So.
Ja, es ist halt, also ich fand die Szene, sie hat mich emotional halt einfach nicht abgeholt, weil ich zu wirklich, also ich war abgestoßen von der Erzählweise, weil ich halt dachte, okay, also ich krieg das gesagt und dann passiert das 20 Minuten später. Es ist keine Überraschung, dass es für mich passiert. Ich weiß eigentlich in dem Moment, wenn sie das sagt, weiß ich schon, dass sie sterben wird. Ja. Und es ist halt, also ob ich jetzt das Buch gelesen habe oder nicht, weiß ich das halt einfach. Ich weiß, dass das der Weg der Dinge ist, in den wir jetzt halt eben reinsteuern. Und ich habe die Szene dann mir angeschaut und war so, ja, es ist halt, sorry, aber es ist halt echt auch die Wiederholung, ne? Es ist nicht elegant, es ist nicht irgendwo, da ist nicht irgendwas Feinfühliges dabei. Es ist keine Überraschung dabei. Man bekommt nicht noch was Neues erzählt über die Charaktere, irgendwas, wo du so ein bisschen stutzt und denkst, ach, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, sondern es ist halt sehr straightforward, ne? Also das ist jetzt eben das Schlachtfeld für die Frauen.
Hm. Aber bekommt man nicht trotzdem, oh, sorry.
Nee, sag ruhig.
Nee, ich wollte sagen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so elegant war, man bekommt ja trotzdem erzählt, also wenn man jetzt Viserys vorher sieht, wie er so drauf ist und er macht so seine Witze da und ist so ein netter Dude, bekommt man ja trotzdem erzählt, dass er letztendlich trotzdem den Zwängen von dieser Welt dann zum Opfer fällt.
Oder? In erster Linie fällt ja seine Frau den Zwängen der Welt zum
Opfer. Ja, erstmal sie, aber also sie auf jeden Fall generell mehr als er. Aber trotzdem, auch wenn er quasi eigentlich diese Person, na gut, vielleicht ist er dann doch keine gute Person. Ich wollte gerade argumentieren, dass eigentlich auch wenn er so ein guter Mensch ist, er trotzdem so eine Entscheidung treffen muss und sich dafür entscheidet, aber er hätte es ja auch sein lassen können.
Er bleibt zumindest bei ihr, hätte auch ja den Raum verlassen können. Ne?
Ja.
Also weiß ich nicht, ob ich das durchgestanden hätte.
Aber wenn du sowas machst, dann musst du auch im Raum bleiben. Sorry,
ja,
dann wäre ich sauer geworden, wenn er weggegangen wäre.
Aber wir haben ja schon im Vorgespräch haben wir ja schon drüber geredet und dieser Satz ist euch irgendwie besonders aufgefallen, also mir natürlich auch. Und jetzt, was ich jetzt noch mal von euch wissen wollte, ist er euch denn besonders böse aufgestoßen oder weiß ich nicht, ist es, also ich meine, wir sind ja in dieser Serie in einer Welt des Patriarchats, wird mehrfach thematisiert und ist das jetzt schlimm, dass dieser Satz gefallen ist? Oder ist das die falsche Frage, Laura?
Also lustigerweise musste ich tatsächlich noch ein bisschen weiter drüber nachdenken, als er dann, also dann fiel ja das Wort Labor auch, ne? Und dann habe ich so drüber nachgedacht, warum ist eigentlich im Englischen das Wort Labor, Arbeit, gleich Geburt oder beziehungsweise Wehen? spiegelt das halt einfach auch nochmal so ein bisschen, ne? Also die Arbeit der Frauen, das Schlachtfeld der Frauen, es ist schon sehr... Es ist schon sehr kurz gegriffen, finde ich, ne? Also es nimmt ein großes Element aus dem Frausein raus oder auch aus dem, was halt einfach als Frausein verstanden wird in diesem ganzen Kontext, in dem wir uns befinden. Und es ist natürlich, es ist halt auch nochmal die Frage, wie sie jetzt im Weiteren damit umgehen. Setzen sie es jetzt einfach nur? Also in der ersten Folge wurde es ja erstmal nur gesetzt, ne? Also das ist quasi das große Schlachtfeld der Frauen. Rhaenyra sagt gleich, ich finde es nicht so geil. Ich sehe es nicht so. Ich möchte eigentlich lieber irgendwie auch kämpfen gehen. Und da wird sie natürlich dann auch gleich charakterisiert als eine Frau, die halt irgendwie sagt, ich möchte eigentlich auch eine Kämpferin sein. Und das passt ja auch zu dem, wie sie weiter auch irgendwie charakterisiert wird als jemand, die schon relativ klar macht, sie findet es eigentlich mega scheiße, dass ihr Vater sie die ganze Zeit übergeht in der Thronfolge. Und ihre Mutter wiederum wird als jemand charakterisiert, die das aber so hingenommen hat und dann später ja auch eben zu Viserys nochmal sagt, ne, also es tut mir so leid, ich habe jetzt halt mehrere tote Kinder auch geboren, ich habe irgendwie Kinder verloren, ich kann, das ist das letzte Mal, ich schaffe das nicht mehr. Aber eben auch in dieser ganzen Erzählung auch relativ klar ist, dass das eigentlich ihre große Existenzbegründung ist. Ne? Dafür gibt es sie. Sie ist dafür da, um einen Thronerben zu gebären.
Das ist traurig.
Ja, das könnte man natürlich sagen, liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass sich das Patriarchat in der Serie auch hinter der Kamera widerspiegelt. Also alle wichtigen Posten wurden, also zumindest jetzt in der ersten Folge, von Männern bekleidet. Miguel Sapochnik ist der Regisseur. Ryan Condal hat das Drehbuch geschrieben und Fabian Wagner ist der Kameramann. Ich finde trotzdem, dass, naja, also die Serie zeigt zumindest in der ersten Folge so ein gewisses Mitgefühl, zumindest habe ich das so interpretiert, oder sagen wir mal, vielleicht ist Mitgefühl das falsche Wort, vielleicht eher Mitleid mit, ich habe zum Beispiel auch ihren Namen vergessen, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Die, Emma? Wie bitte?
Emma.
Ja.
Die Mutter.
Genau. Also ein bisschen, also das wird schon, sage ich mal, wenig glorifiziert dargestellt, dass das halt einfach 50-50 Chance ist, ob du lebst oder nicht bei einer Geburt. Und hat ja auch überhaupt nichts Glorifizierendes und das ist sehr, sehr blutig und es wird sehr unverblümt gezeigt. Aber ich glaube, es ist schon interessant, dass du sagst, dass so ihre Funktion ist in der Geschichte. Und wahrscheinlich hätte sie auch darüber hinaus jetzt nichts, also sie muss ja quasi sterben, damit die Geschichte so funktioniert, wie sie funktioniert. Das ist dann hier vielleicht auch so eher das Problem, dass sie so reduziert wird auf ein Plotpoint.
Ich glaube, es ist zu früh, darüber jetzt was dazu konkret zu sagen, weil wir müssen jetzt im Moment, gerade werden Sachen etabliert und Charaktere aufgestellt auf ihre Schachbrett-Positionen.
Ja.
Und dann schauen wir mal, wohin das so führt und wie sie es dann aufgreifen. Dass es jetzt vor allen Dingen Männer hinter der Kamera sind, finde ich persönlich schade erstmal. Ich glaube auch, dass man Geburten auch nochmal anders erzählen könnte. Ne? Also ich glaube, es gibt da sehr viel mehr, was man darüber zu sagen hat, was auch Frau sein und Geburten und was es da zu sagen gäbe. Also ich glaube, es gäbe einen größeren Pool an Geschichten, die man erzählen könnte darüber oder wie man es halt irgendwie zeigt. Wie sie es zeigen, ist natürlich aus einer sehr männlichen Perspektive, das stimmt. Also man sieht schon, dass es jetzt nicht aus einer eigenen Erlebnissen irgendwie gespeist ist, sondern es ist schon sehr, man steht draußen und schaut da drauf.
Dann bin ich mal gespannt, inwiefern die weibliche Perspektive dann noch stärker reinkommt. Ich meine, jetzt haben wir dann ja am Ende der Folge eine weibliche Thronfolgerin, nämlich Prinzessin Rhaenyra Targaryen, wird also öffentlich als die Thronerbin vorgestellt. In einer Zeremonie. Auch hier wird dann viel durch Blicke deutlich. Also, dass auch diejenigen, die zwar das Knie beugen, jetzt aber dann, was man so sieht, nicht unbedingt hundertprozentig dahinter stehen, es eher machen, weil es wird halt von ihnen erwartet und der König befiehlt das halt. Also, ob man dann auf diejenigen dann auch so zählen kann, wenn der König dann irgendwann mal nicht mehr da ist, mal sehen. Aber was auch noch ganz wichtig ist in der ersten Folge, ist der Zwist oder die Entzweiung von Viserys und Daemon, die ja eigentlich Brüder sind, die sich gut verstehen. Aber dann meint Daemon eben, dass es eine gute Idee wäre, nach dem Tod der Königsmutter und des Thronerben in ein Bordell zu gehen mit seinen Kumpels und dann einen Toast auf den Thronerben für einen Tag auszugeben, was dann natürlich sich rumspricht, was dann zum König vorgetragen wird und der dementsprechend sauer ist und den dann auch rausschmeißt. Das ist so das, wo dann eben die Bruderbeziehung auch ganz offensichtlich zerbricht, wird dann noch weitergehen. Ich habe mal ein bisschen gelesen. Also da wird noch ein bisschen mehr kommen, aber das ist auch so einer der wichtigsten Punkte in dieser ersten Folge. Jetzt sind wir schon wieder bei subtil oder nicht, aber ich fand's halt schlüssig. Also ich fand die Szene eigentlich stark, also auch so wie die inszeniert wurde, also wo dann so der Daemon dann vor den König vortreten muss, auch wie das alles eben ist. Also es ist im Nachts, der Königssaal ist eben erleuchtet, so ominös, dann steht da die Königsgarde vorne und trotzdem schafft es ja Daemon, obwohl so das Machtgefälle so offensichtlich ist, schafft er es ja trotzdem irgendwie so, im Englischen sagt man to get under his skin, also ihn so zu kitzeln an seinen Schwachstellen. Aber Viserys bleibt stark und sagt, ich bleib jetzt bei der Entscheidung, hau ab.
Aber es hat trotzdem
Ja, also ich wollte nur sagen, dass mir die Szene sehr gut gefallen hat. Also wie ist es denn da bei euch?
Ich fand es vor allem auch interessant als Foreshadowing so, weil er ja dann halt auch zu seinem Bruder sagt so, also ich will gar nicht gegen dich arbeiten, ich würde dich halt verteidigen wollen, weil du halt eigentlich so gar nichts, du kannst einfach nicht so gut Sachen durchsetzen, so du bist halt so ein peaceful, netter King, aber im Prinzip nutzen dich alle Leute so ein bisschen aus. Und das wird dann ja auch schon durch die Blicke von zum Beispiel Otto Hightower und seine Aktion da mit seiner Tochter und so, wird das ja auch schon alles klar. Aber man hat dann so ein bisschen das Gefühl, also diese Sachen passieren natürlich vor uns auf dem Bildschirm, aber hinter dem Rücken von, also Viserys nimmt das quasi nicht wahr in dem Moment, aber durch seinen Bruder wissen wir dann natürlich schon, dass das eigentlich schon so langsam alles passiert oder auch in der nächsten Folge mehr passieren wird. Und ja, also ich fand die Szene auch gut. Also sie hat mir jetzt nicht krass viel, also es gab Szenen, die ich krasser oder cooler fand, aber
keine Gänsehaut-Szene für dich?
Nee, genau.
Okay. Laura, wie war es bei dir?
Ich fand die Szene jetzt auch nicht, ich fand die nicht schlecht, absolut nicht. Ja. War jetzt auch nicht in dem Sinne eine Gänsehaut-Szene vielleicht bei mir, aber ich glaube, wie gesagt, die Folge hatte mich schon vorher halt einfach irgendwie so ein bisschen verloren. Ich war nicht so richtig mit drin emotional, aber es ist, finde ich, tatsächlich dann im Vergleich eine der stärkeren Szenen, weil es halt wirklich mal runtergebrochen wird auf einen Konflikt zwischen zwei Menschen, die auch relativ offen miteinander sprechen und da auch mal Sachen gesagt werden, die halt nicht vorher gezeigt worden sind, ne? Also irgendwie dieses ganze Show, Don't Tell, das war dann in der Szene mal ein bisschen aufgebrochen, ja? Und es wurden Sachen angesprochen, die mir noch nicht bekannt waren, zumindestens, ja. Also, oder bekannt waren auch nicht so richtig. Es war nicht so unsubtil wie andere Sachen, sagen wir mal so.
Wo ich Gänsehaut hatte, war tatsächlich die Szene danach oder kurz davor. Also die Szene, wo Viserys dann im Endeffekt seiner Tochter sagt, dass sie halt die Thronerbin werden soll. Wo ich erstmal dachte, also davor schon, also super bitter, dass es eigentlich dazu kommen musste erst, dass seine Frau und sein Kind dann sterben, bis er dann so rafft, so, yo, ich habe meine Tochter voll übergangen so. Und natürlich gibt es diese gesellschaftliche Regel, aber im Prinzip wendet er sich jetzt in dem Moment ja gegen diese Regel. Aber es hätte ihm ja auch schon vorher mal einfallen können, dass er das tun könnte. Aber gut, dann hat er natürlich, nachdem seine Frau tot war, dann, es hat ihm ja schon noch so einen letzten Rest geraubt, sage ich mal. Aber jetzt in der Szene, die ich meinte, wo die quasi miteinander reden, als die oben diesen Drachen, also Balerion war das, glaube ich, hängen hatten, also von Egan, dem Conqueror der Drache. Und irgendwie war ich so, krass, die haben einfach dieses Drachenskelett da hängen. Irgendwie fand ich das, weiß ich, irgendwie ist mir das besonders aufgefallen. Ich weiß nicht. Irgendwie dachte ich so, oh, krasser Move, so, dass sie das einfach da so hingehangen haben.
Aber die sind ja in Game of Thrones auch immer noch da, ne? Die Drachenköpfe. Aber es ist, also ich fand, bei der Szene fand ich ihren Blick so toll. Ich finde sowieso, dass sie das wahnsinnig gut gespielt hat und auch wahnsinnig gute Blicke einfach irgendwie geworfen hat. Und so, ihr Blick des Erstaunens, ne? Also dieses
freudigen Erstaunens.
Ja, freudiges Erstaunen.
Aber auch twistiges Erstaunen.
Ja, so, ich weiß noch nicht so hundertprozentig, ob ich dir jetzt hundertprozentig vertraue, aber ich nehme das jetzt mal so an und ich kann es noch gar nicht glauben, dass das jetzt wirklich passiert.
Ich habe diesen Blick eher als so ein, ich bin ungläubig, aber irgendwie auch na endlich gedeutet. Tatsächlich.
Ja. Würde vielleicht sogar auch reinpassen.
Also so ein bisschen so,
Ja, also worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ja wirklich ihre, also wie sie etabliert wird. Also sie wird ja über die erste Folge hinweg immer wieder als jemand etabliert, der die nicht, die auch nicht vor Gewalt zurückschreckt. Also wenn beim Turnier Gewalt passiert, also dann ist Allison vielleicht so ein bisschen so, so viel Blut und überhaupt. Aber sie, Rhaenyra schaut hin, ne? Und sie lächelt auch, ne? Also sie lächelt auch bei bestimmten Szenen. Sie lächelt auch, wenn Daemon reinkommt und so ein bisschen seinen, weiß ich nicht, Targaryen-Move irgendwie so macht, ja? Dann lächelt sie. Und sie lächelt auch, wenn er gegen den jungen Hightower gewinnt und einen, ja, also wie er auch gegen ihn gewinnt, dann lächelt sie halt eben auch. Und sie wird über die Folge hinweg immer wieder als jemand erzählt, der die halt einfach Gewalt zustimmt und vor allen Dingen den Einsatz von Gewalt auch gut findet. Und auch ansonsten jemand ist, der sehr, also die weiß, dass sie eigentlich Macht haben möchte, aber so ein bisschen von den Umständen davon abgehalten wird. Und ich glaube, den besten Blick von ihr fand ich, als sie im kleinen Rat sind und er halt nochmal, also Viserys gerade wieder irgendwie was erzählt von wegen, ja, und dann habe ich endlich meinen Sohn. Ich bin mir total sicher, dass ich meinen Sohn endlich bekomme, weil den brauche ich nämlich ganz dringend, weil Söhne sind nämlich so viel geiler als Töchter. Und sie schaut halt so hoch und schaut halt fast in die Kamera. Und du denkst dir nur so, ja, okay.
Ich finde, ich weiß gar nicht genau, ob die Serie, also auf jeden Fall erzählt sie viel mit ihren Blicken, aber ich weiß nicht, ob ich so das Gefühl hatte, dass sie generell Gewalt annimmt oder nicht schlimm findet oder das als Mittel sieht, sondern eher, dass sie alle Mittel, die ihr zur Verfügung stehen, nimmt, damit sie das erreicht, was sie erreichen kann. Weil zum Beispiel bei dieser Turnierszene, natürlich war das alles sehr gewalttätig und sie guckt auch hin, aber als sie, als hier Daemon gegen den Hightower-Boy da gekämpft hat, habe ich eher gedacht, okay, klar, du freust dich darüber, dass Daemon gewinnt und dass er ihn da so runternockt, aber dann wiederum ist es auch der Bruder von deiner besten Freundin und die sitzt direkt neben dir und ich finde es gerade schon ein bisschen krass, dass du da nicht wenigstens ein bisschen versuchst, dich zurückzuhalten. Also das, da war ja in dem Moment sozusagen, dass ihr geliebter Onkel da gewinnt, so viel wichtiger für sie, dass sie auch dann da überhaupt, also dann wiederum war es vielleicht einfach super normal in der Zeit, dass dann auch mal Leute gegeneinander gekämpft haben, die sich mochten oder halt verwandt waren. Vielleicht war dann Allison auch viel abgehärteter eigentlich. Also man hat ja
deutlich abgehärteter, das hat man ja auch gesehen, dass, ja. Nee, andersrum, dass das Rhaenyra deutlich abgehärteter ist. Du hast ja gesehen, dass Allison so an ihren Fingernägeln rumknibbelt und so das nach außen hin so auch die gute Miene zum bösen Spiel macht. Ich meine, da ist jemand, der da unten kämpft und das geht ziemlich blutig zu und du weißt nicht, ob derjenige da irgendwie lebend bei rauskommt. Und sie knibbelt dann ja so an ihrem Daumennagel rum und es gibt so eine kurze Einstellung, wo man sieht, dass da schon ordentlich Blut fließt. Fand ich eigentlich ganz nett.
Ja, ich habe jetzt auch gerade versucht, mir selber zu diskutieren, ob es da eigentlich eine Rechtfertigung dafür gibt, dass Rhaenyra so ein bisschen brutal ist. Aber ich glaube, sie ist einfach so ihre, was Laura am Anfang meint, das ist einfach schon auch so ein bisschen ihr Charakterzug, dass sie einfach sehr, was ist denn das Wort dafür, durchtrieben ist oder sehr rücksichtslos?
Durchtrieben würde ich noch nicht sagen.
Durchtrieben noch nicht, sehr so eigenwillig ist sie
eigenwillig
auf jeden Fall auch.
Und zielstrebig.
Ja. Auch skrupellos ein bisschen.
Skrupellos,
so ein bisschen
das
wie,
wollte ich sagen.
Wie Daemon. Also sie werden halt schon, also sie werden schon klar positioniert auf jeden Fall. Auch, sie werden ja auch, Daemon und Rhaenyra, beide werden ja auch schon klar positioniert als jemand, die halt einfach eine Verbindung miteinander haben. Und auch wenn sie miteinander kämpfen, sprechen sie die gleiche Sprache. Mhm. Als das werden sie auf jeden Fall etabliert.
Also wir merken, da steckt da trotzdem schon einiges drin, über das wir auch jetzt gerne schon sehr viel sprechen, dafür, dass es ja nur die allererste Folge war. Insofern finde ich trotzdem, dass, auch wenn es jetzt einige Unterschiede gab zu Game of Thrones und auch wenn das jetzt vielleicht noch nicht so subtil war oder so top-notch geschrieben war, wie wir uns das wünschen, also ist es trotzdem eine Folge, es ist ja wirklich eine Prestige-Folge für HBO und sie macht auf jeden Fall, ja, irgendwie Bock auf die nächste Folge. So ist es ja nicht. Also ich freue mich schon, dass ich dann die nächste Folge gucken kann. Bin auf jeden Fall dann auch sehr gespannt, was wir dann daraus noch alles machen und schneidern werden bei GigaTV Mac. Aber ich würde gerne noch mit euch so ein bisschen auf die Verbindungen und die Parallelen zu Game of Thrones sprechen, denn es ist ja auch sehr gewollt, dass von HBO, also sie übernehmen da eben Leute der alten Serie, die dann jetzt hier weitermachen, Miguel Sapochnik, Ramin Djawadi, der die Musik macht natürlich, Fabian Wagner, Kameramann, hat auch schon bei Game of Thrones mitgearbeitet und gibt eben sehr viele Verbindungen, weiß nicht, welche euch da so aufgefallen sind, also zum Beispiel die The Long Night beziehungsweise The Song of Ice and Fire, so heißt ja das Buch ursprünglich, wird angesprochen. Es gibt auch wieder ein Turnier, genauso wie auch bei Game of Thrones, die Musik natürlich spielt auch, da gibt's wieder so einen Zeitsprung von 9 Jahren, der angesprochen wird. Ist euch das jetzt irgendwie, also was ist euch vielleicht noch mehr aufgefallen sogar und ist euch das so aufgefallen so als offensichtlicher Fanservice oder war das so nett zu entdecken als Game of Thrones Fan? Was meint ihr?
Nein, was sie auch machen, ist, dass die 1:1 spiegeln, wenn Rhaenyra nach King's Landing zurückfliegt. Das sind 1:1 die gleichen Kameraeinstellungen, wie als Daenerys über die Stadt fliegt.
Am Ende von Season 8 oder welche ja. Einstellung von ihr? Das ist witzig, weil ich nämlich in irgendeinem Game of Thrones Video zu Ron gesagt habe, unserem Editor, dass er das mal so zusammenschneiden soll, weil das voll gut zusammenpasst.
Also nee, es ist wirklich, es sind genau die gleichen Kameraeinstellungen.
Abgestimmt.
Also es ist nicht, also es ist auch kein Zufall. Das ist auch, selbst diese Szene, ne, wenn der Drache irgendwie, also wenn du unten die Kamera auf der Straße stehen hast, du hast eine Person, die du halt irgendwie noch so angeschnitten siehst, die dann halt so hochschaut und oben drüber fliegt halt eben der Drache. Das spielt ja natürlich irgendwie auch so ein bisschen schon damit, ne? Also es ist auch ein Foreshadowing auf eine gewisse Art und Weise. Es ist ein Foreshadowing auf den Tanz der Drachen, ist ein Foreshadowing auf das, was dann halt irgendwie 170 Jahre oder 180 Jahre später passiert mit Daenerys. Das fand ich ganz cool, so als Kopfnicken, ne? Also so dieses, wir wissen, in welchem Universum wir uns befinden, wir wissen, wenn du es siehst, dann siehst du es, wenn du es nicht siehst, dann ist es nicht schlimm, weil es ist einfach eine Inszenierung und das mochte ich. Auch, dass sie immer wieder die Themen, also die Musikthemen immer wieder aufgreifen, dass sie das Targaryen-Thema auch wieder benutzen.
Das Game of Thrones-Theme, das ganz kurz angespielt wird, ja. Als sie quasi zur Thronerbin ausgerufen wird und in die Kamera guckt.
Ja.
Fand ich auch cool.
Und am Ende, ganz im Abspann, hat man ja auch das Thema, aber oder das Theme, sagt man dazu Thema auf Deutsch?
Motiv,
genau. Aber irgendwie mit noch so einem Gesang drüber. Ich weiß nicht, da war ich ein bisschen underwhelmed, muss ich sagen. Ich hatte auch ein bisschen gehofft, dass das House of the Dragon auch so ein das Intro von Game of Thrones kann man natürlich nicht nachmachen, aber irgendwas in der Richtung hat oder mehr hat als nur das Logo. Aber vielleicht kommt das ja auch in Season 2 noch.
Oder vielleicht
auch. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber es wäre halt schon hart aus der Zeit gefallen, noch so ein langes, weil das Intro von Game of Thrones geht ewig. Ich meine, das ist natürlich auch cool, weil es eine eigene Geschichte erzählt und es zeigt dir die Welt. Aber ich glaube, in der Streaming-Welt wäre es fehl am Platz gewesen.
Nee, in der Länge, glaube ich, kann man das echt nicht mehr so machen. Aber ich hätte gedacht, also wie gesagt, vielleicht in Folge 2, ich hätte gedacht, dass da trotzdem irgendwas super Kreatives kommt. So, wenn es nur, weiß ich nicht, ein Drache ist, der dann zu dem Emblem wird oder irgendwie so. Und nicht einfach nur so, hier ist das Logo, viel Spaß.
Und es ist ein Logo in Slow-Mo, es fadet gerade irgendwie, es fährt irgendwie so auf dich zu oder fährt von dir weg, ich weiß schon gar nicht mehr.
Es ist ein bisschen wie diese Warner Brothers Event bei Harry Potter, da wenn man das durchfliegt.
Ja, daran hat mich das auch erinnert. Ja. Tatsächlich an das Warner Brothers am Anfang.
Ich mal da mal was und dann schicke ich denen das und bin so, ja, hier ist meine Strichzeichnung, mach das mal so, danke.
Mach das bitte für Season 2 so.
Genau.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht vielleicht sogar ab Folge 2 anders sein könnte.
Es könnte sein.
Gibt's ja auch bei manchen Serien, dass sich das dann ändert.
Dann sind euch offensichtlich nicht mehr Parallelen irgendwie im Gedächtnis geblieben, aber dann wollte ich gerne noch ein bisschen auf die Unterschiede eingehen. Denn also wir haben jetzt schon sehr viel drüber gesprochen, auch zu Beginn eben, was uns da so fehlt, nämlich so, dass es so nicht so ganz subtil ist, wie wir das aus den ersten Staffeln von Game of Thrones gewohnt und beliebt sind. Aber was mir eben auch nochmal eingefallen ist, oder ich habe dann nochmal in die erste Folge von Game of Thrones reingeguckt, habe es ja auch schon angesprochen, dass da sehr viele Mysterien angespielt werden, also die White Walker zum Beispiel oder die Ja, das zum Beispiel, was wusste John Aaron? Also ihr erinnert euch vielleicht, dass da ganz am Anfang von der ersten Staffel, von der ersten Folge, dass der Leichnam von John Aaron aufgebahrt ist und wir sehen, dass Cersei und, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, ihr Bruder.
Tyrion?
Nein, der andere.
Jamie?
Jamie. Dass die sich unterhalten und dass da durch ihre Unterhaltung klar wird, dass es da irgendein Geheimnis gibt, das John Aaron eventuell wusste oder auch nicht. Und zu Kleinigkeiten. Und das wiederum, habe ich auch schon angesprochen, gibt es jetzt so zumindest in der Folge nicht. Es ist relativ klar, wo führt das Ganze hin? Und es ist relativ klar, wo steht welche Figur. Ist das jetzt etwas, was ihr sagt, schade? Oder ist es auch okay, weil es eben eine eigene Serie ist, die eine eigene Geschichte erzählt? Lisa, was meinst du?
Also mir ist es jetzt beim ersten Schauen ehrlich gesagt nicht so negativ aufgefallen. Also ich würde stimmen, so ein Geheimnis in dem Sinne gibt's wirklich nicht. Also dieser Mainplot ist ja, wie wir schon gesagt haben, dass es einfach um diese Thronfolge gehen wird. Was vielleicht so ein bisschen geheimnisvoll oder wo ich gedacht habe, na gut, ich weiß auch ein bisschen, was passiert, oder jedenfalls im Buch, aber wo ich so gedacht habe, oh, das wird interessant, dass in der Serie zu sehen ist, noch so ein bisschen mehr die Geschichte um Rhaenys, weil ja gleich ganz am Anfang gesagt wird, halt sie wird halt nicht Thronfolgerin. Und das war auch einer von den Blicken, die mir sehr am Gedächtnis geblieben ist, dass man wirklich in diesem Blick gesehen hat, so eine Mischung aus Entschlossenheit, keine Emotionen zu zeigen, aber irgendwie einfach tief getroffen. Und da war ich dann halt schon so, okay, ich bin gespannt, was sie und Corlys Velaryon noch so machen, aber es ist halt auch nicht wirklich ein Mysterium. Man weiß halt, dass die dann halt irgendwelche Intrigen machen, vermutlich. Ich fand die übrigens, by the way, ein bisschen witzig auch in der Serie. Also die hatten einfach so gesehen, dass sie einfach so keinen Bock mehr haben und so genervt sind davon, dass diese ganzen Dinge passiert sind, dass sie einfach nur so sind so, boah, ey, wir hassen einfach alle.
Sie vor allen Dingen.
Ja, sie ist so richtig so.
Sie war sehr sassy auf jeden Fall.
Ja, total. Also deswegen, ich bin echt gespannt, was die dann noch so machen. Aber ja, es ist überhaupt keine Mystery eigentlich. Ich erzähle es jetzt einfach nur so im Prinzip gerade. Ist mir, ich weiß nicht, ob es House of the Dragon das in dem Moment braucht. Was meint ihr? Hättet ihr mehr Mystery gewollt?
Eigentlich nicht. Es ist ja eigentlich ein sehr politisches Spiel, eine sehr politische Geschichte. Und da der Appeal von sowas ist ja jetzt weniger das Mysterium, sondern mehr so die kleinen Feinheiten, finde ich.
Ich finde das auch cool, dass es so ist eigentlich. Also ich mag dieses Ganze, dieses Intrigending generell. So,
find ich ja, cool. Aber zu Intrigen gehört ja auch, also Mysterien nicht zwangsläufig, aber Geheimhaltung und überhaupt Geheimnisse gehören halt zu Intrigen halt einfach dazu. Und da freue ich mich, wenn da noch mehr kommt in den nächsten Folgen.
Und das wird bestimmt passieren.
Ja. Übrigens noch, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, war, als Viserys dann so als großen Reveal zu seiner Tochter dann eben sagt, übrigens, also der Aegon, der hatte diese Vision, ne? Song of Fire and Ice und so. Es wird total krass. Und dann denkst du halt irgendwie so da dran, ja, sorgt euch nicht, Leute. Das ist eigentlich relativ leicht und handelbar. Dann kommt nämlich Arya und
so. Ist dann gar nicht so schlimm eigentlich. Das
ist nicht so dramatisch.
Nee. Ja, das stimmt. Naja, irgendwas wollte ich gerade noch sagen mit den beiden. Ich fand super auch, dass Viserys als Hobby Modellbau hat anscheinend und nicht so Jagd oder sowas. Fand ich auch irgendwie super gut.
Ja, das ist tatsächlich, ich glaube, das ist, du müsstest es doch wissen als Buchkennerin, aber das ist auch so in der Figur mit drin, dass er so gar nicht so an Turnieren und an Jagdgesellschaften interessiert war, jetzt anderes als Robert Baratheon zum Beispiel, sondern da lieber in seinem Kämmerlein. Ich glaube, weiß nicht, war es Modellbau oder hat er da an was geschnitzt? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Er baut schon so Welten, also steht tatsächlich im Buch. Was war ja nochmal, glaube ich, so seinen friedlichen Charakter unterstützen, dass er eben nicht so ein typischer Wein- und Jagd-Dude ist wie andere Könige vielleicht.
Stimmt, liegt es auch daran, dass er stammt ja theoretisch, warte mal, Jaehaerys ist ja quasi die Rhaenyra-Blutlinie dann. Und also wenn man jetzt an Aegon und seine zwei Schwestern, mit denen er verheiratet war, zurückdenkt, dann hatte er ja Visenya als Schwester, die so unglaublich kämpferisch war und auch ihr eigenes Schwert, das ist doch das Schwert dann auch, was Dark Damon Sister. Hat, ne? Dark Sister. Ja. Das war Visenyas Schwert, ne?
Mhm.
So heißt die, oder?
Bisschen, ja, so heißt die.
Okay, gut. Genau, und dann Rainer auf der anderen Seite war ja eher an künstlerischen Sachen interessiert. Mhm. Und da sieht man ja auch, und das ist ja ihre Blutlinie, die jetzt im Moment gerade irgendwie auf dem Thron sitzt.
Stimmt, weil Aenys war ja auch eher so ein, also nicht so ein Kämpfertyp, sondern auch eher, glaube ich, so an solchen Sachen, also so künstlerisch, ich weiß nicht, ob er so künstlerisch war, oder auf jeden Fall war er nicht so wie sein Bruder Maegor oder wie er heißt.
Ja.
War er nicht so der Typ. Genau, wer kam danach? Dann Aenys und dann Jaehaerys?
Ich glaube, Aenys der zweite und der dritte oder so. Soll ich mal in meinem Buch gucken?
Also, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das gerade akut
ist. Ist es nicht so wichtig, vielleicht.
Also, auf jeden Fall ist es die, müsste es die Blutlinie sein.
Ich glaube schon, ja.
Weil
ja.
Der Sohn von also, okay, nein, ich gehe es jetzt nicht ganz durch. Also, auf jeden Fall ist Viserys ja der Sohn von Baelon, der Sohn von Aegon, Aenys war, genau. Der Sohn von Aenys.
Genau.
Und ich mal mir nochmal einen Stammbaum auf und hänge mir den hier so, für die nächste Folge hängen wir den hier so hin.
Die nächsten paar Wochen malen wir uns das einfach überall.
Ohne Witz, so habe ich Game of Thrones geguckt. Und zwar, da gab es damals das schon auf DVD und mitgeliefert wurde dann so ein Stammbaum. Da konnte man sich dann immer so parallel gucken, so, okay, das ist der ist mit dem und dem und die und verwandt. Also, okay.
Braucht man auch.
Ja, aber deswegen hat übrigens auch, ich glaube, da hatten wir vorher auch drüber geredet, über den quasi Thronanspruch von Rhaenys, weil sie ist nämlich eigentlich die Tochter von Aemon, der erste Sohn von Jaehaerys war, also dem alten König, der dann am Anfang der Serie gestorben ist. Und er hat dann sozusagen seinen Sohn Aemon schon als Thronfolger bestimmt und der ist dann leider aus Versehen von einem Pfeil getroffen worden und halt tot gewesen. Und deswegen hätte man seine Linie eigentlich weiterverfolgen müssen und das wäre halt in dem Fall Rhaenys gewesen, weil sie die Tochter von Aemond ist, dem Sohn von Jaehaerys.
Und, das haben sie aber ja einfacher gemacht dann jetzt in der Serie.
Ja, haben sie, glaube ich, ne? Oder?
Ich weiß es nicht direkt, genau. Sie ist die direkte Tochter von Jaehaerys in der Serie.
Okay, haben sie einen Step übersprungen.
Ja, genau. Weil man sonst wahrscheinlich echt irgendwie
ausgerastet komplett konfus wäre.
So, what?
Ja, nee, aber sonst über... Sorry, Fabian, du wolltest gerade das sagen.
Ist okay, ich wollte eigentlich dann jetzt zum Ausblick kommen, so ein bisschen zum Ende. Aber wenn du noch was ganz Wichtiges hast, was du loswerden möchtest.
Mir ist nur aufgefallen, weil wir eben noch über Unterschiede reden wollten, dass es bis jetzt noch nicht so eine Comic-Relief-Figur gibt. Es war ja teilweise Tyrion so ein bisschen auf so einem bestimmten Level. Und ich habe mich nur gefragt, also es gibt im Buch, glaube ich, hier, ich glaube, also es gibt auf jeden Fall in dem Buch einen so einen Typen, der sozusagen auch eine der Quellen ist, auf die man sich beruft. Und das ist so ein Hofnarr im Prinzip. Und ich glaube, der hat dann auch, genau, der muss ja direkt zu der Zeit dann auch gelebt haben, wie das Ganze passiert ist. Deswegen habe ich mich gefragt, ob sie den noch reinnehmen oder ob sie in der Serie komplett auf so einen Comic-Relief-Charakter, also so einen lustigen, ein bisschen lustigen Charakter verzichten werden. Also ob es generell ernster wird.
Ich kann es mir vorstellen, dass es tendenziell, also so wie sie es jetzt im Moment gerade eben aufgesetzt haben, ist es halt ernster, ne? Es ist sehr...
Ja, sehr ruhig. Aber
vielleicht kommt da ein bisschen Sass und ein bisschen Humor auch durch Rhaenyras rein. Wissen wir noch nicht. Könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, kann alles passieren, ja.
Kann alles passieren. Alles ist möglich.
Alles ist möglich.
Ja, müssen wir die zweite Folge abwarten.
Das stimmt. Genau.
Also gibt's da noch irgendwelche Wünsche oder irgendwas, was ihr euch erhofft? Also jetzt hier zum 100. Mal die Subtilität, die fehlende oder die dann noch kommende wäre schön. Irgendwas noch, was euch irgendwie, also vielleicht, was ich mir noch vielleicht wünschen würde, ist, dass so dass das CGI ein bisschen weniger eindeutig wird. Das ist mir jetzt noch in der ersten Folge aufgefallen, dass es so einige Hintergründe gab und einige Sachen, wo man sagt, okay, sieht gut aus, aber ganz klar CGI und gehört nicht zum Set dazu. Weiß nicht, was habt ihr noch so auf dem Herzen?
Ja, das fand ich auch, bin ich bei dir, wobei ich habe da wenig Hoffnung, dass sich das jetzt über die erste Staffel noch groß ändert. Aber da hatte ich wirklich auch gedacht, irgendwie so, okay, liegt das jetzt an meinem Fernseher oder wollt ihr nicht vielleicht hier ein bisschen mehr Kontrast irgendwie noch reinbringen oder so? Also es war teilweise schon sehr flach aus.
Ich muss sagen, mich bringt das mal gar nicht so doll raus, solange es nicht komplett scheiße ist. Also ich, wenn so ein bisschen... Also in manchen Fällen fällt es mir dann zwar ganz kurz auf, weil dann geht es irgendwie auch recht schnell wieder weg, aber manchmal Also ich bin dann irgendwie dann, wenn die Story so gut ist, dann ist es für mich nicht so hundertprozentig schlimm. Wobei natürlich, also das CGI muss ja eigentlich noch ein bisschen besser werden, weil wir in den nächsten Folgen auch noch wesentlich mehr Drachen zum Beispiel zu sehen bekommen. Und da war vielleicht das ganze Geld von denen da reingeflossen. Und dann bei den Hintergründen waren die so, ja, oh, bei den anderen Szenen.
Oder
so.
Sie kalkulieren jetzt schon, dass sie ja irgendwann der Tanz der Drachen kommt und da wird auf jeden Fall sehr viel CGI-Budget draufgehen. So eventuell, vielleicht sparen sie jetzt schon ein bisschen.
Sie züchten einfach so einen echten Drachen jetzt, weil es dann irgendwie günstiger ist, als das CGI zu machen. Ja,
könnte sein. Ich bin gespannt. Also zumindestens, ja. Darauf freue ich mich auf jeden Fall und ist mir jetzt auch eigentlich egal, ob das jetzt weiterhin so Holzhammer-mäßig bleibt oder nicht. Ich glaube, ich gucke die Serie.
Ich bin gespannt. Also ich bin jetzt voll offen. Jetzt haben wir ja diese etablierende Folge gehabt und jetzt ist für mich so, ja, ich guck dem irgendwie, ich bin einfach gespannt, was passieren wird als nächstes und wie sie es umsetzen.
Ich bin auch auf jeden Fall gespannt. Es ist jetzt nicht so, dass ich nach der ersten Folge irgendwie so denke, okay, nee,
Fernseher aus dem Fenster geworfen. Nein.
Leute, es reicht.
Halt, ich alles gekündigt.
Genau.
Alles weg. Internet gleich mitgekündigt, weil es so scheiße war.
Internet gelöscht.
Ja, danke, dass du es nicht gemacht hast, Laura. Ja, danke, Laura. Brauchen wir noch das Internet.
Ja.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, wie hat denn euch die erste Folge gefallen? Schreibt es uns doch in die Kommentare und auch sonst, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Damit würdet ihr uns sehr helfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.